dieses Recht auf Krankheit, Verwahrlosung oder auch eigene Lebensentwürfe. Und da ist ja immer so die Frage, was ist denn normal? Ist derjenige denn noch in der Lage, einen freien Willen zu bestimmen? Weil dann wird es nämlich kritisch. Und das muss man wirklich sehr kritisch hinterfragen. Und das ist mitunter echt ein ganz schmaler Grat zwischen freier Selbstbestimmung mit den Konsequenzen hin zu einer drüber Hinwegsetzung der Selbstbestimmung, um denjenigen auch ein Stück weit vor sich selbst zu schützen.
Herzlich willkommen bei Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Ich bin Madeline Frühwein. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen des Systems der rechtlichen Betreuung über ihre Erfahrungen, von Herausforderungen und Missständen bis hin zu Hoffnung und Ideen für ein menschlicheres Betreuungssystem. Denn die rechtliche Betreuung geht über Akten und Paragraphen hinaus. Sie ist menschliche Realität. Schön, dass du dabei bist. Viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute freue ich mich, Sven Eichner begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Madeline, danke für die Einladung.
Gerne. Möchtest du dich kurz vorstellen, damit wir wissen, wer du bist und welche Rolle du im System der rechtlichen Betreuung spielst?
Ja, sehr gerne. Ich bin Sven Eichner, gesetzlicher Betreuer seit 25 Jahren. Angefangen habe ich als Vereinsbetreuer hier in Dresden und habe mich 2009 entschieden, mich selbstständig zu machen als Berufsbetreuer. 2015 bin ich mit einem Kollegen zusammengezogen, sodass wir eine Bürogemeinschaft haben. Und nebenbei bin ich noch Dozent beim IPB Weiterbildungsinstitut und mache noch Mentoring für Berufseinsteiger, was mir auch sehr viel Spaß und Freude bereitet.
Ja, spannend, super, dankeschön. Worüber wollen wir denn heute sprechen? Was ist das Thema, was du mitgebracht hast?
Es gibt so viele Themen, die man eigentlich über die rechtliche Betreuung erzählen kann. Ich habe so nebenbei auch noch LinkedIn für mich jetzt auch entdeckt. Da habe ich eigentlich auch so viele Ideen, worüber man jede Woche mal schreiben könnte. Und ich denke, dass heute so auch vielleicht für den Zuhörer interessant wäre, mal den Sinn und Zweck einer rechtlichen Betreuung vermittelt zu bekommen. Also auch so hinsichtlich der Lebensqualitätsverbesserung der Klienten und wie man das auch macht und was es auch gerade aus der Langzeitsicht ja auch für Erfolge geben kann, aber auch Misserfolge.
Ja, das hört sich spannend an, weil es geht ja wirklich in der rechtlichen Betreuung darum, letztendlich, dass die Lebensqualität von den KlientInnen verbessert wird und im besten Fall auch so gut wird, dass eben eine rechtliche Betreuung nicht mehr benötigt wird. Das ist ganz oft möglich, aber ganz oft natürlich auch nicht aus krankheitsbedingten Gründen. Aber da wirst du bestimmt uns noch mehr darüber erzählen,
ja.
Gehe ich von aus.
Ein paar Geschichten habe ich mitgebracht, ja.
Ja, was ist denn der Sinn und Zweck einer rechtlichen Betreuung?
Das ist so eine banale Frage, ne? Aber die kann man auch schon fast philosophisch auch beantworten. Vielleicht nochmal ein kleiner Sidekick. Gestern gab es eine Online-Veranstaltung für Interessierte, die vielleicht Berufsbetreuer werden wollen. Das ist vom IPB und von dem großen Bundesverband der Berufsbetreuer durchgeführt worden. Tatsächlich über 120 Teilnehmern, das war echt unglaublich. Und wenn man danach den Sinn und Zweck der Betreuung fragt, wahrscheinlich alle Akteure, die dort eben einen kleinen Vortrag gehalten haben, bestimmt auch anders geantwortet. Und ich bin jetzt schon so lange Berufsinhaber und ich sag, also aus meiner Perspektive, dass das Werkzeug der rechtlichen Betreuung zum einen eine Berechtigung ist, also dass die Klienten ihre Rechte in dieser Gesellschaft wahrnehmen können, weil viele sind ja Transferleistungsempfänger und werden wirklich von Ämtern nicht wirklich wahrgenommen. Das muss man leider so feststellen. Und haben auch ganz große Schwierigkeiten, sich um ihre behördlichen Dinge dadurch auch zu kümmern. Und wenn man das mal so auf so einer Metaebene ein bisschen höher betrachtet, ist es eigentlich schon auch die Teilnahme an der Gesellschaft als solches, dass sie einfach wieder ihren Platz in der Gesellschaft finden und auch so ein Stück weit Lebensqualität dadurch auch erreichen, dass sie auch mit sich selber d'accord sind und so ihre eigene Rolle als Person auch finden.
Kannst du kurz erklären, was das IPB ist, was es macht und was da so die Hintergründe sind?
Ja, das IPB, das hat so eine ganz kryptische Bezeichnung Institut für Innovation und Praxistransfer in der Betreuung. Also ich weiß auch nicht, wer sich den Namen ausgedacht hat. Länger geht's fast doch gar nicht mehr. Deswegen sage ich immer nur IPB. Und das IPB ist ein Weiterbildungsinstitut, was von dem großen Berufsverband der Berufsbetreuer, derer gibt es zwei in Deutschland, dem BDB ins Leben gerufen wurde mit dem Ziel, so wie es der Name ja auch sagt, Praxistransfer für Berufsinhaber zu vermitteln. Und das große Plus beim IPB ist, dass die Dozenten alle aus der Praxis kommen und keine Theoretiker. Das heißt, wenn man da ein Seminar bucht oder auch dort den Sachkundennachweis macht, den man jetzt als Neubetreuer ja braucht, dass man also wirklich ganz viel Praxiswissen vermittelt bekommt. Und ja, die haben sich über die letzten 10, 15 Jahre einfach so einen Namen auch gemacht. Es gibt klar noch viele andere Anbieter in der Weiterbildungslandschaft für Berufsbetreuer, aber das ist so ein Stück weit auch so meine zweite Heimat als Dozent auch.
Und die sind dann eng mit dem BDB verbunden, verknüpft.
Ja, die teilen sich sogar auch die Räumlichkeiten. Ich glaube auch, dass der Vorstand vom BDB auch mit dem Aufsichtsrat beim IPB sitzt. Also da gibt es schon erste Schwesterunternehmen, halt, ne, Tochterunternehmen.
Du hast gerade eben gesagt, also es geht bei der rechtlichen Betreuung darum, auch Teilhabe zu ermöglichen. Das ist ein Teil davon. Wie genau sieht das aus? Weil wir hatten ja jetzt die Folge von Herr von Nell, ist ja jetzt letztens rausgekommen und er hat ja gesagt, ne, wir sind hier keine Alltagsbetreuer, Alltagsbegleiter, wir füllen nicht den Kühlschrank auf, wir begleiten nicht zu Ärzten, außer in ganz speziellen Ausnahmefällen liegt ein triftiger Grund dafür vor. Also wie wird denn Teilhabe ermöglicht oder was bedeutet denn Teilhabe in diesem Kontext der rechtlichen Betreuung?
Ja, ist ja auch so ein großes Wort, Teilhabe, und das definiert ja vielleicht auch jeder für sich selber, ne? Man muss ja auch sehen, es gibt ja auch den klassischen Betreuten, den Klienten gibt's ja nicht. Also ich selber betreue 40 Klienten derzeit und jeder ist für sich ein Unikat. Erstmal als Person, aber auch mit seinen Förderungsbedarfen, die er hat. Und deswegen definiert jeder für sich auch die Teilhabe an der Gesellschaft ja auch unterschiedlich. Ne? Ich habe Klienten, die haben eine Sozialphobie. Denen fällt es extrem schwer, ins Außen zu gehen, an der Gesellschaft teilzunehmen. Für den ist es schon ein Erfolg, einkaufen zu gehen. Und für jemand anders, der auch in einer Behindertenwerkstatt beispielsweise tätig ist, der auch andere Hilfen hat, wie das damals hieß es noch ambulant betreute Wohnen. Für den besteht Teilhabe am Leben, einfach eine Urlaubsreise zu machen und das sogar auch außerhalb von Europa. Das ließ sich alles organisieren. Und meinen Job als Berufsbetreuer verstehe ich so, dass, so wie es Herr Fonell eben auch gesagt hat, eben nicht in der Versorgung, das machen ja tatsächlich die Dienstleister, die wir beauftragen, sondern in der Organisation, der Besorgung dieser Leistung. Und das führt halt auch dazu, dass wir zum einen natürlich intensiv in den Austausch mit den Klienten gehen, um erstmal auch zu erfragen, was wollen sie denn? Weil nicht jeder will ja eben auch unbedingt diese Teilhabe auch haben oder definiert sie für sich anders. Und zum anderen eben auch halt diese Leistung alle zu beantragen. Und dann wird man doch immer mehr zum Schreibtischtäter.
Du hast gerade gesagt, du könntest theoretisch auch Urlaub für HeimbewohnerInnen, also einer Behinderung, die in einer Wohngemeinschaft oder bei der Lebenshilfe zum Beispiel wohnen, könntest du einen Urlaub beantragen. Macht nicht die Lebenshilfe von sich aus, sondern es ist dann wirklich deine Aufgabe?
Ja, ich habe jetzt so einen Klienten im Hinterkopf, der selber nicht lesen und schreiben kann. Und für ihn habe ich tatsächlich, weil er auch in einer eigenen Wohnung lebt und da auch gar nicht jetzt andere das für ihn organisiert haben, war es schon so, dass wir das quasi zu zweit besprochen haben. Zu gucken, möchte er überhaupt in den Urlaub fahren? Wo soll es hingehen? Was ist finanziell auch möglich? Und ich habe ihn quasi dort unterstützt. Das ist ja wie ein Reisevertrag, der abgeschlossen wird, was ich dann tatsächlich für ihn gemacht habe. Ich mache die Überweisung dann auch, fülle auch die entsprechenden Unterlagen aus. Das ist natürlich gerade bei kranken und behinderten Menschen ein bisschen aufwendiger, weil sich auch dort der Reiseanbieter ja auch absichern will, wenn zum Beispiel ein Epileptiker auch mitfährt oder Notfallmedikamente mitgegeben werden. Genau, das waren so tatsächliche Aufgaben, die schon recht aufwendig sind, aber für ihn natürlich halt ein absoluter Lichtblick in seiner Biografie auch sind. Also er ist zum Beispiel mal mit der Lebenshilfe hier in Dresden nach Tunesien geflogen. Das habe ich noch nicht geschafft.
Wenn du einen Klient hast, von dem du, sag ich mal, gerade erzählt hast, der zu Hause wohnt, also jetzt nicht, sag ich mal, von der Lebenshilfe zum Beispiel betreut wird oder dort im betreuten Wohnen wohnt, dann machst du schon diese Urlaubsanträge, ja. Also wenn es halt dazu kommen sollte und das gewünscht ist. Wenn du jemand hast, der zum Beispiel bei der Lebenshilfe dann wohnt, dann Bist du da aber raus oder doch und du musst trotzdem irgendwas beantragen?
Ja, da sprichst du so ein ganz besonderes Thema ja auch an, immer die Frage der Verantwortung. Und also mein Eindruck ist ja wirklich, dass wenn Institutionen, Mitarbeiter von solchen Einrichtungen, von Wohnstätten beispielsweise auch wissen, es gibt einen gesetzlichen Betreuer, ziehen die sich gerne zurück. So nach dem Motto, der Betreuer hat ja auch die Vermögenssorge und dann ist ja so die Fantasie, der hat doch so die allgemeinen Verfügungsrechte und auch das letzte Entscheidungsrecht, was überhaupt nicht der Fall ist. Und da bedarf es zum einen auch mal ganz schön viel Aufklärung und einfach auch nochmal so auch das Rollenverständnis auch nochmal zu definieren, ne? Dass ja eigentlich auch es Mitarbeiter gibt, speziell in einer Wohnstätte, die ja tagtäglich mit den Bewohnern ja auch zu tun haben und die können ja durchaus sich mal die Zeit auch nehmen und mal so einen Reisekatalog ja auch mal zusammen durchblättern. Und da muss ich das ja nicht machen. Da ist man immer in einer Diskussion so und muss ja auch mitunter Aufklärungsarbeit machen oder auch ja die Rollenzuschreibung auch jedes Mal neu definieren, ne? Also wenn wir noch so in das Beispiel Gesundheit Sorge gehen. Also das sind ja auch nochmal hanebüchene Geschichten, die man da ja auch erzählen kann, was da so Erwartungshaltungen auch von Ärzten ja auch gegenüber gesetzlichen Betreuern noch sind.
Ja, also das ist spannend, das jetzt zu hören, weil da fällt mir gerade tatsächlich ein persönliches Ereignis ein. Also ich habe ja 3,5 Jahre bei der Lebenshilfe in einer oder in zwei Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen gearbeitet. Und da hatten wir auch unter anderem eine Bewohnerin, die eine rechtliche Betreuerin hatte. Also da würde ich jetzt gerne mal deine Meinung dazu hören, weil ich das jetzt gerade, das passt jetzt ganz gut ins
Ja,
Konzept.
erzähl mal.
Die
Ja.
Bewohnerin hatte Probleme, ihren Urin zu halten und hat immer ganz bewusst, oder sie hatte keine Probleme, aber sie hat immer ganz bewusst sich aufs Bett gesetzt und dann da rein uriniert und Bäche und Seen und Flüsse da wirklich rein uriniert. Und das war ein Holzbett und das hatte sich ja über die Zeit dann schön immer aufgesaugt, den ganzen Urin. Und da haben wir wirklich 1,5 Jahre versucht, dass die Berufsbetreuerin vorbeikommt und sich das Bett anguckt, damit wir ein neues bestellen müssen, weil es wirklich auch gestunken hat. Das war aufgequollen. Und ja, die Berufsbetreuerin ist, bis ich aufgehört habe, dort zu arbeiten, nicht vorbeigekommen. Also wie gesagt, 1,5 Jahre war ich in dieser WG. Weil du jetzt gerade gesagt hast, man muss nicht bei jedem nachfragen, also nicht bei allen Sachen dich fragen, ob das finanziert wird oder gekauft wird. Aber wie ist das jetzt bei dieser Bettsituation gewesen, die ich gerade erzählt habe? Also hätten wir zum Beispiel jetzt ein neues Bett bestellen können und hätten ihr dann die Rechnung weiterleiten können mit der Begründung, das Bett musste jetzt mal erneuert werden, ganz dringend. Also wie ist da so deine Einschätzung dazu?
Ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, so aus der Entfernung das zu beurteilen. Also ich kriege schon mal Bauchschmerzen, wenn ich höre, dass die Betreuerin sich gar nicht gemeldet hat und einfach auch nicht erreichbar war und auch nicht so an der Problemlösung orientiert war und interessiert war. Also das macht mich schon ein Stück weit wütend und entsetzt mich auch ein Stück weit, weil ich habe immer oftmals den Eindruck, dass ja auch bei manchen, ich muss ja wirklich das vorsichtig formulieren, bei manchen Kollegen ja auch Klienten, die in einer Heimeinrichtung leben, dass die auch gern mal seltener besucht werden, so nach dem Motto, da gibt es ja Personal, das kümmert sich um die und ich muss jetzt seltener vorbeifahren. Aber ne, das ist natürlich ein total eindrückliches Beispiel, was du ja auch geschildert hast, dass da ja auch trotzdem Handlungsbedarf ist. Hätte jetzt die Einrichtung ein neues Bett bestellt, ist ja dann auch die Frage, auf wessen Name steht da in der Rechnung drin. Das heißt, da ist natürlich dann auch die Bewohnerin im Verzug, ja auch die Rechnung zu bezahlen. Und wenn dann halt die Betreuerin sich aber nicht meldet und auch so schwer zu erreichen ist, würde ja die Gefahr bestehen, dass die Rechnung ja auch nicht bezahlt würde. Von daher, wenn natürlich auch gerade bei größeren Anschaffungen, man weiß ja auch nicht, wie der Stand auf dem Girokonto ist, schon hilfreich, sich vorher dann nochmal auszutauschen. Ich würde, wäre ich Mitarbeiter in der Heimeinrichtung gewesen, erwarten, dass ich mal eine Mail schreibe und rufe mal an bei der Betreuerin, dass die sich dann einfach mal für eine Rücksprache zurückmeldet und dass man das einfach miteinander bespricht, wie man hier weitergeht. Und von daher ist es halt schwierig zu sagen, ja, wir bestellen es einfach und gucken, wie dann die Rechnung bezahlt wird. Weil letztlich läuft nachher dann so ein Inkassoverfahren dann halt gegen die Bewohnerin, weil die Betreuerin die Rechnung nicht bezahlt hat. Ist eine schwierige Situation.
Du hast gerade eben auch gesagt, dass du so den Eindruck hast, dass wenn jemand im Heim wohnt, dass derjenige seltener Besuch bekommt von dem der Berufsbetreuerin. Also das kann
Ja.
ich in den 3,5 Jahren, wo ich gesagt bei der Lebenshilfe gearbeitet habe, tatsächlich so bestätigen. Also auch mit der Berufsbetreuerin von der Frau, die uriniert hat in ihr Bett, die ist wirklich nie vorbeigekommen. Es war wirklich sehr schwer, überhaupt per Mail Kontakt zu bekommen. Sie hat nie zurückgerufen. Einmal stand ein Termin an, dann hat sie am Tag davor dann abgesagt, Da sollte sie vorbeikommen wegen der Bettthematik. Also sie war in diesen ganzen 1,5 Jahren nicht einmal in der WG. Also hat sich nicht blicken lassen und es bestand auch kein Kontakt. Und generell, also von diesen 9 BewohnerInnen, die ich jetzt in diesen 2 WGs insgesamt betreut habe, waren 2, wo die Eltern eine rechtliche Betreuung hatten. Und alle anderen wurden von BerufsbetreuerInnen tatsächlich betreut. Und da war keiner dabei, der mal in der WG vor Ort vorbeigekommen ist, in diesen 3,5 Jahren in den 2 WGs. Das ist natürlich sehr subjektiv, was ich da jetzt sage. Das ist jetzt nur so mein Eindruck, aber das würde ja auch so ein bisschen bestätigen, dass du ja auch so diesen Eindruck hast, dass man sich dann irgendwie weniger kümmern muss oder weniger oft
Ja.
vorbeikommen soll.
Ja, das ist ja auch eine beliebte Frage bei Seminarteilnehmern und auch bei Berufseinsteigern. So die Frage, wie oft muss ich Kontakt mit meinen Klienten haben? Das steht auch so im Betreuungsrecht ja nicht drin. Da steht nur was von regelmäßigem Kontakt. Und Kontakt kann man sowohl persönlich als auch telefonisch, als auch vielleicht über Messenger-Dienste, gibt es ja genug, WhatsApp, Signal, Telegram, ja auch führen, dass man vielleicht auch Videocall macht, wie auch immer. Aber zumindest, dass man Interesse hat an den Klienten und an seinen Bedürfnissen und an seinem Leben. Ich meine, ich muss nicht wissen, was er jetzt am Wochenende gegessen hat und wie er sonst die Woche verbracht hat, aber es geht ja darum, Probleme zu klären. Und ne, wir reden ja hier über Teilhabe einer Gesellschaft als große Überschrift. Da muss ich mir doch ein Bild machen. Also wie kann ich ja auch dort unterstützend wirken und vielleicht nochmal Dinge mit auf den Weg bringen, dass es meinen Klienten gut geht. Und ich verstehe es einfach nicht, dass manche Kollegen einfach so arbeiten. Also ich meine, wir haben ja alle viel zu tun in unseren Jobs, aber das als Ausrede dann zu nehmen, dass man sich 3,5 Jahre gar nicht blicken lässt, das finde ich einfach furchtbar. Und da vielleicht auch nochmal den Hinweis an den Hörer, wenn er vielleicht sowas mal selber erlebt als Mitarbeiter einer Einrichtung. Es gibt immer die Möglichkeit, zum einen eine Beschwerde an das Betreuungsgericht zu schreiben. Jetzt werde ich zum Nestbeschmutzer, aber vielleicht verdient, wenn die Leute so agieren. Und zur Not ja auch einen Antrag auf Betreuerwechsel zu machen.
Das macht man auch bei der Betreuungsbehörde.
Betreuungsbehörde oder direkt beim Betreuungsgericht, weil die lösen dann ja mal so die Routinen aus, dass das Betreuungsgericht den Betreuer um Stellungnahme bittet, da kann man sich erklären und dann kann man vielleicht noch mal ein Gespräch machen und sagen, ja, vielleicht war ja gerade der Berufsbetreuer schwer erkrankt und hat es nicht geschafft, aber gut, da muss er das kommunizieren, dass man das nachvollziehen kann. Oder wenn er vielleicht gar nicht erst zur Anhörung kommt, dann kann man den gleichen Betreuerwechsel machen.
Gut, aber es geht in der rechtlichen Betreuung ja darum, dass man wirklich auf lange Sicht den oder die KlientInnen in ein einigermaßen gutes, selbstständiges Leben führt. Es geht um die Langzeitperspektive. Wie wird denn genau darauf hingearbeitet? Also klar, es gibt Menschen, die eine gewisse Erkrankung haben. Da weiß man vielleicht schon zu Beginn einer Betreuung, derjenige wird niemals mehr ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben ohne Unterstützung führen können. Unterstützung von einer rechtlichen Betreuerin oder einem Betreuer. Wenn man eine neue Betreuung bekommt und dann schon versucht, so die weite Sicht zu sehen, wie geht man da vor? Also setzt man sich am Anfang mit dem Betreuten oder der Betreuten hin und sagt so, in 7 Jahren, wo wollen Sie dann sein? Wie sieht's aus? Was haben Sie für Wünsche oder worauf wollen wir hinausarbeiten gemeinsam? Also wie diese Langzeitperspektive, wie geht man damit um? Wie bespricht man das oder was gehört dazu?
Na, vielleicht nochmal so definitionstechnisch, ist es ja so, dass wir ja ein wirklich sehr intensives Mandat ja auch haben. Also man muss wirklich nochmal auch so für den unbedarften Hörer das einfach auch nochmal klarstellen, dass wir nicht nur Sozialarbeiter sind, die mal so ein bisschen Hausbesuche machen oder vielleicht mal den einen oder anderen Antrag machen, sondern dass wir wirklich ein rechtliches Mandat haben, was uns von einem Betreuungsgericht übertragen wurde und wir quasi gleichgestellt sind. Ich vergleiche es immer gerne mit Eltern, die für ihre minderjährigen Kinder die rechtliche Vertretung machen. Nun ist es ja so, dass wir ja zur Seite gestellt sind und unsere Klienten ja volljährig sind. Wir haben ja keine Minderjährigen, die wir betreuen. Das heißt, die Klienten können immer noch selber rechtlich handeln, aber wir können tatsächlich auch zur Bank gehen und beispielsweise Gelder abheben, Girokonto eröffnen. Wir können Anträge stellen, auch mit unserer Unterschrift. Wir brauchen nicht unbedingt die Unterschrift des Klienten, wenn er zum Beispiel verhindert ist. Und wir können natürlich auch ziemlich tiefgreifende Maßnahmen, Wohnungskündigung und Freiheitsentzug, wenn es notwendig wäre, auch beantragen. Also das ist auch schon wirklich ein massiver Eingriff ja auch im Guten wie auch im Schlechten von außen betrachtet. Und dieses Mandat ermöglicht uns natürlich eben auch Weichen zu stellen und auch eine Begleitung zu machen, die sich fundamental ja auch von anderen Hilfen auch unterscheidet. Und da habe ich jetzt zum Beispiel den einen Klienten im Kopf, der auch mit der Lebenshilfe ja im Urlaub gefahren ist, ist geistig behindert, hat zu DDR-Zeiten viele Jahre in einer Heimeinrichtung gelebt und für den war es ein ganz großer Schritt, Anfang der 2000er Jahre in eine eigene Wohnung zu ziehen. Und aufgrund seiner geistigen Behinderung hat er dort noch weitere Unterstützungsleistungen bekommen, das damals sogenannte ambulant betreute Wohnen, auch von der Lebenshilfe. Und das ist ja so eine tatsächliche Hilfe, ne? Die einmal in der Woche vorbeikommen, 2 Stunden Zeit haben, da werden Sachen für die Wohnung gekauft, die Einkäufe werden begleitet, Arztbesuche und so weiter. Und diesen Klienten betreue ich tatsächlich schon mit fast am längsten, auch bald 24, 25 Jahre. Ich betreue ihn immer noch. Zuletzt war ich bei ihm zum Hausbesuch und dann hat er mir mal die ganzen Visitenkarten gezeigt, der Mitarbeiter, die ihn bisher im ambulant betreuten Wohnen begleitet haben. Wir sind, glaube ich, auf 10 Karten dort gekommen. Das heißt, in den über 20 Jahren, die ich ihn schon als fixe Person zur Verfügung stehe, hat er aber schon 10 Leute im ambulant betreuten Wohnen gehabt, weil die aus unterschiedlichen Gründen einfach mal den Job gewechselt haben. Frauen sind schwanger geworden. Kann ja alles passieren. Aber das sind natürlich dann einfach so viele Wechsel gewesen, wo mir auch ein bisschen die Konstanz ja auch fehlt. Und diese Konstanz, jetzt kommt so der Plot, gibt es dann einfach bei der gesetzlichen Betreuung, dass wir einfach so ein Mandat haben, dass wir einfach auch den Klienten über so eine lange Zeit auch begleiten, dass da einfach ein Vertrauensverhältnis einfach auch gewachsen ist, wo man einfach auch auf einer ganz anderen Ebene auch miteinander arbeitet und auch ja die Klienten auch bei tiefer gehenden Problemen einfach auch sich anvertrauen. Und das ist einfach so eine zeitliche Perspektive, die ich zum einen im Hinterkopf habe und was mir aber auch das Mandat hergibt, weil diese Überprüfungsfristen von einem Betreuungsverfahren, die können ja bis zu 7 Jahre ja gehen. Und dann heißt es ja nicht, dass nach 7 Jahren die Betreuung beendet ist, sondern dass sie vielleicht um weitere 7 Jahre verlängert wird. Und da haben wir natürlich auch anders beispielsweise in der Jugendhilfe, wo ihr vielleicht so die Leistungen sehr kurz nur bewilligt werden oder auch in der Eingliederungshilfe für 1-2 Jahre. Da haben wir natürlich eine viel längere zeitliche Perspektive, wo wir mit den Klienten arbeiten können. Was das jetzt inhaltlich bedeutet, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Das kann man durchaus mit den Klienten machen, aber ich glaube, aus meiner Erfahrung fehlt einigen Klienten einfach auch so die Perspektive auch. Die leben oftmals so im Hier und Jetzt und dass da jetzt so gesagt wird, es ist eher selten, dass mein Klient sagt, also ich möchte in 5 bis 7 Jahren nicht mehr in Dresden wohnen, ich sehe mich nicht mehr in dieser Stadt oder ich möchte nicht mehr in der Werkstatt arbeiten oder ich möchte auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein. Also das ist eher selten. Es liegt aber auch so an der Persönlichkeit auch.
Ja, du hast gerade ganz eindrücklich beschrieben, was ihr im Grunde für, ja, ich muss es schon sagen, für eine Macht habt als BerufsbetreuerInnen. Also, dass ihr Sachen stellvertretend zum Beispiel unterschreiben könnt, wenn euer Klient, eure Klientin eben nicht verfügbar ist oder aus welchen Gründen auch immer. Aber das geht natürlich immer, muss man auch gleich dazu sagen, nur wenn die betreffenden Angelegenheitsbereiche natürlich auch auf euch übertragen wurden. Also ihr könnt keine Wohnung kündigen, wenn ihr nicht den Wohnungsbereich als Angelegenheitenbereich habt.
Ja, genau. Kann ich gerne ergänzen, weil das ist ja auch oftmals so ein Trugschluss, dass diese Macht ja auch missbräuchlich ausgenutzt werden könnte. Ich ziehe da mal so den Vergleich zum Grundgesetz. Das ist natürlich auch ja, ein dickes Brett, ne, was man jetzt hier anbringt. Im Grundgesetz stehen ja wirklich so die Rechte drin, die jeder Bürger in diesem Land hier hat. Und wenn man mal genau guckt, steht ja in der Beschreibung im Grundgesetz, dass ja in die Rechte, die im Grundgesetz verankert sind, nur eingegriffen werden darf oder diese beschränkt werden dürfen durch andere Gesetze, die dem Staat dann eben diese Möglichkeit geben. Und diese Gesetze sind zum Beispiel im Betreuungsrecht verankert. Also im Grundgesetz haben wir zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Steht natürlich diametral dem gegenüber, wenn ich als gesetzlicher Betreuer eine Unterbringung anordne, weil der Klient psychisch krank ist und in so einem beispielsweise psychischen Erleben ist, dass er gar nicht mehr sich mit Essen und Trinken versorgt und er dann einer Heilbehandlung zugeführt werden muss, auch gegen seinen Willen und die Behandlung vielleicht auch mit Zwang erforderlich ist, beispielsweise durch eine Fixierung und auch durch eine Medikamentengabe, die er krankheitsbedingt ablehnt. Und es wäre ja schlimm, wenn es einfach der Staat so machen könnte. Und deswegen gibt es einfach dort diese Schutzmechanismen auch für die Klienten. Das heißt, ich als Betreuer kann das nicht einfach entscheiden. Ich kann es entscheiden, aber meine Entscheidung muss dann immer noch vom Betreuungsgericht genehmigt werden. Das heißt, der Richter entscheidet oder segnet meine Entscheidung auch nochmal ab. Da kann es auch durchaus sein, dass der Richter auch eine Entscheidung ablehnt. Und das ist auch gut so, dass wir da einfach diesen rechtlichen Weg haben. Das ist auch für den Berufseinsteiger mitunter ein bisschen kompliziert und auch ein bisschen ja, mit Sorge behaftet, dass sie da vielleicht Fehler machen. Aber das ist ja letztlich auch ein funktionierendes Rechtssystem, was wir da haben. Und das schützt ja auch vor staatlicher Willkür. Und ein weiteres Beispiel ist ja auch, wenn dritte Angehörige, Nachbarn von psychisch erkrankten Menschen einfach halt auch so ein Unverständnis haben, was auch unsere Handlungsmöglichkeiten angeht. Das ist, glaube ich, noch weit verbreitet, auch hier in der DDR, dass einfach Menschen auch gegen ihren Willen einer psychiatrischen Behandlung auch zugeführt wurden. Und das ist dann so salopp, wird's formuliert, naja, kann der nicht einfach weggebracht werden, so, oder schnappt den doch einfach und bringt den doch in die Klinik. Und dann gibt's immer ein ganz großes Unverständnis, auch gerade von Angehörigen, die natürlich einen besonderen Leidensdruck auch haben, dass wir das einfach nicht so machen können. Weil die Freiheit ist natürlich ein ganz besonderes und hohes Gut. Und da können wir nicht einfach nur, weil jemand seine Medikamente abgesetzt hat und vielleicht etwas ungewöhnliche Gedanken hat, formuliere ich mal vorsichtig, einfach gleich in die Klinik gebracht werden. Und wenn er das für sich entscheidet, dann ist es so. Das müssen wir akzeptieren. Und das müssen leider die Angehörigen genauso akzeptieren wie wir als Gesellschaft. Und wenn man mal mit offenen Augen durch die Großstädte geht, mittlerweile sieht man ja einfach diese Menschen auch. Und ich vielleicht, weil ich auch in dem Bereich auch arbeite, immer mehr, also gerade auch Menschen mit Drogengeschichte, dass wir das als Gesellschaft aushalten müssen, dass es diese Menschen gibt und die dann eben auch vielleicht mal ein Fehlverhalten machen. Und erst dann, wenn die Interessen und das Schutzbedürfnis von Dritten, von Bürgern einfach berührt werden, dann kommen ja diese staatlichen Mechanismen im Sinne von einer Unterbringung nach Psychiatrie-Krankengesetz, ne? Also dann wird jemand Polizei zugeführt, oder wenn es einen Betreuer gibt, dass es dann eine zivilrechtliche, betreuungsrechtliche Unterbringung dann gibt. Aber es muss immer erstmal was passieren. Man kann ja nicht sagen, der hat jetzt komische Gedanken, der ist ein bisschen schräg drauf oder der ist ein Messi und räumt seine Wohnung nicht auf und bam, muss er in die Klinik. Das funktioniert so nicht.
Du hast mich gerade auf einen interessanten Gedanken gebracht. Ich hatte ja meine Masterarbeit geschrieben. Da ging es ja um Kommunikationsherausforderungen in der ehrenamtlich-rechtlichen Betreuung mit Menschen mit Demenz. Mhm. Und da hatte ich nämlich auch über das Grundgesetz geschrieben in einem kleinen Abschnitt. Da würde ich gerade mal die drei Sätze vorlesen, ja, weil gerne. Passt gerade ganz gut. Dieses Selbstbestimmungsrecht ist durch Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das ist ja der Artikel, den du jetzt gerade gemeint hast.
Richtig, genau.
Genau, und da hatte ich dann noch weitergeschrieben, dies bedeutet für Menschen mit Demenz, die trotz einer rechtlichen Betreuung nach wie vor mündige BürgerInnen sind, dass sie ein Recht auf Krankheit haben. Sie dürfen demnach selbst entscheiden, ärztliche Maßnahmen abzulehnen und dadurch gegebenenfalls ein gesundheitliches Risiko in Kauf zu nehmen. Und zwar ohne, dass die ehrenamtlich-rechtliche BetreuerInnen dies verhindern müssen. Dies impliziert das zuvor genannte Recht, sich auch selbst schädigen zu dürfen, was ehrenamtlich-rechtliche BetreuerInnen demnach nicht unterbinden dürfen. Und dann noch, Ablehnung eines Wunsches können jedoch gravierende Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Menschen mit Demenz und ehrenamtlich-rechtliche BetreuerInnen haben. Sie können zu Frustration und Verlust des Vertrauens führen, selbst dann, wenn die Ablehnung rechtlich gerechtfertigt war. Also das ist ja im Grunde genau das, was du gerade gemeint hast. Also im Grundgesetz steht das schon drin, ne? Jeder so das Recht auf sich selbst schädigen und oder auch nicht, aber dass andere Gesetze dies auch aushebeln können.
Ah, jetzt gehen wir ganz schön tief. Aber das ist gut so, weil ja, da sind so Fragen, die man ja sonst im Alltag ja gar nicht so hat. Aber das sind wirklich auch so alltägliche Dinge, die wir im Berufsalltag ja auch haben. Und du sprichst so einen ganz wichtigen Punkt an. Zum einen dieses Recht auf Krankheit, Verwahrlosung oder auch eigene Lebensentwürfe zu haben. Und da ist ja immer so die Frage, was ist denn normal? Also was ist Normalitätsbegriff, ne? Das definiert ja jeder für sich anders. Also guck mal in die Wohnung der Menschen, da hat sich hier jeder ja auch anders angerichtet und hat auch ein anderes Verständnis von seiner Normalität. Und natürlich gibt's dann auch Marker, wo man sagt, ja gut, wenn es geruchstechnisch nicht ganz so schicki ist, andere betroffen sind, Ungeziefer angezüchtet werden, dann ist es außerhalb der Normalität. Und dann besteht ja zweifelsohne auch Handlungsbedarf. Die Kunst ist wirklich, das so lange auszuhalten, bis ein Punkt erreicht ist, wo man kritisch hinterfragen muss, ist derjenige denn noch dabei, oder in der Lage, einen freien Willen zu bestimmen. Weil dann wird es nämlich kritisch. Und das sind ja auch so die Ausführungen, die du gerade vorgelesen hast. Wenn also gerade Menschen mit einer Demenzerkrankung aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr in der Lage sind, einen freien Willen zu bilden und dann auch die Folgen einer Ablehnung einer medizinischen Behandlung beispielsweise nicht mehr überblicken können. So ein einfaches Beispiel, jemand ist krebskrank, würde er keine Strahlen- oder Chemotherapie bekommen, würde er an der Krebserkrankung versterben. Aufgrund so einer demenziellen Ablehnungshaltung sagt er, lasst mich alle in Ruhe, ich will das nicht, müsste man ja demnach ja diesen Wunsch und den Willen akzeptieren. Auch mit der Folge, dass derjenige versterben würde. So, und jetzt ist die kritische Prüfung, ist er denn überhaupt in der Lage zu verstehen, was seine Ablehnung dann auch bedeutet, nämlich sein Tod? Und das muss man wirklich sehr kritisch hinterfragen. Und das ist mitunter echt ein ganz schmaler Grat zwischen freier Selbstbestimmung mit den Konsequenzen, die dann eben auch unwiderruflich sind, hin zu einer drüber Hinwegsetzung der Selbstbestimmung, um denjenigen auch ein Stück weit vor sich selbst zu schützen und dort einfach das Leben doch zu retten.
Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Deswegen hatte ich mich in meiner Masterarbeit genau auch damit befasst. Und was ich da noch ganz kurz, um das Bild zu vervollständigen, noch, also ich hatte da noch eine Fußnote in einem Absatz drin. Ja. Das würde ich gerne noch, um das Bild zu vervollständigen, gerade nochmal vorlesen.
Ja, gerne, mach mal.
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts stärken die Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz im Rahmen der rechtlichen Betreuung. Nach dem Grundgesetz hat jeder Mensch das Recht, medizinische Behandlung abzulehnen, auch wenn dies eine Gefährdung der eigenen Gesundheit bedeutet. Dieses Recht auf Krankheit und Selbstgefährdung ist durch das Allgemeine Persönlichkeitsrecht Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz geschützt. Der Bundesgerichtshof betont, dass selbst als unvernünftig eingeschätzte Entscheidung von PatientInnen zu respektieren ist, sofern sie dem erkennbaren Willen entsprechen. Das Bundesverfassungsgericht ergänzt, dass auch bei fehlender Einwilligungsfähigkeit der zuvor geäußerte Wille bindend bleibt, unabhängig vom Stadium der Erkrankung. Für ehrenamtlich-rechtliche BetreuerInnen bedeutet dies, dass der Wille des Menschen mit Demenz maßgeblich ist und nicht übergangen werden darf, selbst wenn daraus gesundheitliche Risiken entstehen. Einschränkungen sind nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgabe der Betreuung zulässig. Betreuungsgerichtshof 2019, Seite Randnummer 2930.
Ja.
Da gab es nämlich genau für solche, also was ist, wenn da eigentlich keine Einwilligung mehr möglich oder das Ganze nicht mehr überblickt werden darf. Und da sagt der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht, ja, dann muss auf den zuvor geäußerten Willen zurückgegriffen werden. Würdest du das so unterschreiben oder wie läuft das in der Praxis?
Ja, absolut. Das Urteil kenne ich, weil ich mache zufällig ja auch als Dozent im Sachkundenachweis das Modul Personensorge 2 und da geht es auch um das Thema Sterbewunsch. Und da ist einfach dieses Urteil einfach ein Riesenaufhänger, um einfach auch die angehenden Berufsbetreuer da auch zu sensibilisieren, dass es durchaus auch sein kann, dass jemand einen Sterbewunsch äußert, wo vielleicht die Angehörigen entsetzt sind, dass es so ist, oder der Sterbewunsch vorher mal geäußert wurde, aber dann im Zuge der Erkrankung einfach nie mehr geäußert werden kann. Und das ist ein ganz großes Thema. Ich sehe gerade die Problematik, dass der Gesetzgeber es im Nachgang versäumt hat, entsprechende Regelungen jetzt einfach zu finden, wie dieser Sterbewunsch praktisch umgesetzt werden kann, dass alle Beteiligten dann eben auch straffrei dort rausgehen. Weil es gibt, glaube ich, so ein bestimmtes Medikament, dessen Namen ich mir nie merken kann, was es vereinfachen würde, das zu verschreiben und dass dann der Sterbeprozess dadurch auch würdevoll und schmerzfrei vonstatten gehen kann. Und das Problem ist ja, dass, ich glaube, das Urteil war 2020, glaube ich, ne, vom Bundesgerichtshof.
Ja, 2019.
19, ja. Inzwischen 3 Gesetzesinitiativen von verschiedenen fraktionsübergreifenden Gruppen geschaffen wurden oder entworfen wurden, die aber bisher abgelehnt wurden. Also sie haben keine Mehrheit im Bundestag gefunden. Zum einen ist es ja ich glaube, da war die Frau Künast auch noch ziemlich involviert, die gesagt hat, wir brauchen mehr Beratungsstellen und sollen 2 Beratungen erfolgen. Und dann gibt es noch einen Entwurf vom Herrn Castellucci von der SPD, der gesagt hatte, nee, wir siedeln die Sterbehilfe im Strafrecht an, das müssen ganz enge Parameter erfüllt sein und muss eine Begutachtung auch erfolgen. Und das... Ja, das ist einfach ein ganz großes Thema. Und da haben wir natürlich in Deutschland ja auch eine Vorgeschichte, was das Thema Sterbehilfe, ob freiwillig oder unfreiwillig angeht, wenn man mal zur NS-Zeit guckt. Und deswegen tun sich, glaube ich, die Entscheidungsträger da sehr schwer, zumal es ja auch zum einen eine persönliche Abstimmung ja dann auch ist. Und ich denke mir, dass auch gerade so die Politiker aus dem konservativen christlichen Lager, CDU, CSU, da einfach auch nochmal eine andere Sichtweise haben, auch zur Sterbehilfe.
Sind wir ganz schön weit vom Thema weg.
Und kann mir noch ein kurzer Praxishinweis vielleicht einfach, weil in der Personensorge 2 geht es auch um das Thema Patientenverfügung. Und das ist so ein Stück weit die Brücke zur praktischen Umsetzung ja auch von einem Sterbewunsch, dass also auch dort die Berufsinhaber, sprich die Betreuer, einfach ein Stück weit geschützt sind, wenn einfach so eine Situation passiert oder halt nicht passiert, sondern eine Situation dann eben sich ergibt, wo der Klient selber nicht mehr in der Lage ist, ne, durch eine Demenz oder durch einen Schlaganfall. Und dann die Frage ist, sollen intensivmedizinische Maßnahmen noch durchgeführt werden oder nicht? Und deswegen ist eine Patientenverfügung da einfach ein gutes Handwerkszeug, dass man einfach in solchen Extremsituationen nicht alleine da steht, als Betreuer, als Betreuerin und da nochmal eine Unterstützung hat in der vorher geäußerten Willenskundgebung.
Sind wir dann doch irgendwie weit weg vom Sinn und Zweck einer rechtlichen Betreuung, aber irgendwie dann ja doch nicht, weil das hat ja auch alles damit zu tun. Und sehr viel.
Naja, wir waren ja beim Thema Langzeitperspektive, ne? Und letztlich wird es irgendwann so kommen, dass wir ja auch alle älter werden und die Klienten ja auch. Ich habe ja in Vorbereitung von dieser Podcast-Folge auf mir viele Gedanken gemacht. Und ich glaube, so ein Kernthema ist ja immer so das Stichwort Veränderung. Also gibt so Veränderungen in der Persönlichkeit, in der Gesundheit, im Alter, in der Wohnsituation, in der Konstellation, dass Menschen zusammenleben oder wieder auseinandergehen. Und diese Veränderungen bedürfen ja auch immer einer Handlung. Und da muss man halt drauf reagieren. Und ich habe jetzt dieses Jahr bestimmt 2-3 Klienten, die aus der Häuslichkeit in eine Heimeinrichtung gezogen sind, weil es zu Hause nicht mehr ging. Und das ist ja ein ganz großer Schritt ja auch für die Klienten. Und da hängt ja in der Peripherie auch ganz viel dran. Anträge stellen, dass die Heimkosten übernommen werden und die Wohnung aufgelöst werden muss und. Und das sind einfach mal, viele Themen, die dann einfach mit einer Veränderung einhergehen.
Wie legt man denn fest, dass die Lebensqualität verbessert wird von einem Menschen? Also wer legt das fest und wie wird das festgelegt?
Puh, das ist ja eine große Frage. Ich glaube, die kann nur jeder für sich selber auch beantworten. Also wie Lebensqualität auch für sich selber definiert wird. Ich rede mich jetzt hier gerade ein bisschen raus. Es gibt beim BDB gibt's so ein ganz spannendes Modell. Das ist das Lebenslagenmodell von dem, ich glaube, Joachim Wendt heißt er, der das mal bildlich ganz gut dargestellt hat. Und da kann man einfach auch mal gucken, wo steht man selber, aber wo stehen auch unsere Klienten, die wir begleiten? Und da wird also auch so auf die zeitlichen Ebenen einfach auch nochmal Rücksicht genommen. Was ich auch so gerade im Mentoring ja auch meinen Mentees ja auch so sage. Man muss sich das so vorstellen, Anfang der 2000er hatten wir, also ich und meine Kollegen im Betreuungsverein, viele Klienten bekommen, die so ein Stück weit Wendeopfer waren. Ist ja auch so ein großes Wort. Aber es waren wirklich Leute, die nach der Wende arbeitslos geworden sind. Die Betriebe haben zugemacht. Durch Arbeitslosigkeit kam dann eben der Alkoholismus. Partnerschaften sind auseinandergegangen. Das ging dann noch eine Weile gut, bis dann einfach die Probleme sich so angehäuft haben, dass sie dann die Wohnung verloren haben und dann im Obdachlosenheim gelandet sind. So, und dann ging gar nichts mehr. Und dann hat dann das Obdachlosenheim gesagt, wir brauchen hier einen gesetzlichen Betreuer. So. Und jetzt schau dir mal die zeitliche Perspektive an. Das waren 10, 15 Jahre, wo einfach so eine Probleme nacheinander zusammengekommen sind. Und die sollen jetzt innerhalb kürzester Zeit gelöst werden. Das ist schon mal so die eine Schwierigkeit. Und dann zu fragen, was ist denn jetzt hier Lebensqualität? Also, wenn du mal die zeitliche Perspektive von vor 15 Jahren siehst, ne, da hatten die Menschen noch eine Arbeit, die hatten eine Partnerschaft und die hatten einfach noch ein funktionierendes Gesellschaftssystem und alles drei ist nicht mehr vorhanden. Und jetzt kommst du als Betreuer und sollst dir Lebensqualität wieder erwirken und das ist ja im Vergleich zu vorher gar nicht möglich. Und da muss man halt gucken, was ist denn überhaupt machbar? Zum einen die Behandlung des Alkoholismus oder der Sucht. Eine Lebenspartnerin kann ich jetzt auch nicht herzaubern, das muss derjenige schon selber machen, aber ich kann zumindest das Einkommen absichern, ich kann die Wohnsituation verbessern und im Rahmen der Eingliederungshilfe vielleicht nochmal Dinge punktuell verbessern. Aber der große Wurf, wie jetzt vor 15 Jahren, das ist schwierig, das so umzusetzen. Das ging nochmal um die Lebensqualität und ich habe irgendwie auf das Lebenslagenmodell von dem Herrn Wendt nochmal verwiesen, habe zumindest auf die Rückschau geguckt und das hat ja aber genauso die Perspektive, nach vorne zu schauen, also in die Zukunft, was eben dann doch verändert werden kann. Und das ist echt schwierig, weil die Klienten, die ich zumindest betreue, haben durch ihre Erkrankung gar nicht so. Also da ist das Leben im Hier und Jetzt mitunter echt wirklich ein Kampf. Also das ist sehr problembehaftet, schwierig einfach aus finanziellen Gründen, geprägt von Ängsten, von Unfähigkeiten und Unsicherheiten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das sind ja Menschen, die sind erwachsen und man traut ihnen ja zu, dass sie doch eine eigene Wohnung beziehen und da ihr Leben organisieren. Und wenn man aber so die vielen Gespräche einfach mal auch betrachtet, dann sind es einfach auch Menschen, die so ganz großen Hilfebedarf haben, einfach aufgrund ihrer Erkrankung und ihrer Biografie, die sie haben. Und deswegen habe ich nochmal auf dieses Lebenslagenmodell nochmal verwiesen, dass einem das als Berufsbetreuerin, Betreuer einfach auch mal klar werden muss, dass ja die Probleme, die entstanden sind, dass die ja auch aufgrund der Persönlichkeitsstruktur ja auch entstanden sind. Und das ist schon manchmal sehr beeindruckend. Ich hatte gerade diese Woche ein Gespräch, um es mal bildlich zu machen, mit einer Frau, die ja ein bewegtes Leben hat und die ist irgendwann psychisch krank geworden durch diverse Gründe und ist von hier auf jetzt, ist sie in so eine bipolare Störung gekommen. Also sie war manisch. Weiß nicht, ob das vielleicht der ein oder andere Hörer kennt. Das ist also so ein Übergefühl, dass man einfach so viel Energie hat und so viele Ideen und Fantasien, die aber zum Teil krankhaft sind, weil die einfach nicht realistisch sind. Gibt ja auch so manisch-depressive Menschen und auch in der Historie diverse Künstler, die in ihren manischen Phasen äußerst kreative Momente hatten. Aber wenn dann die depressiven Phasen kamen, naja, das kann man sich ja ausmalen, dass da dann eben sie eben eingeschränkt waren aufgrund der Depression. Und bei der Dame war es eben wirklich so, dass sie auch ein halbes Jahr unter dieser Manie gelitten hat. Also eigentlich nicht gelitten, das Umfeld hat gelitten, weil die ihr nicht helfen konnten. Und dann hat es eben gedauert, bis sie wirklich auch per Zwang in die Psychiatrie gebracht wurde. Und das hat ihr echt wehgetan, weil sie sich einfach mal richtig gut gefühlt hat. Und dieses Erleben ist einfach immer noch da, wie es war, per Zwang auch in die Psychiatrie gebracht worden zu sein und auch so ein Stück weit den Freiheitsentzug und Kontrollverlust auch erlebt zu haben. Und jetzt ist sie mit Medikamenten recht gut eingestellt und hat aber immer noch so dieses Trauma der Zuführung in die Psychiatrie immer noch so als offene Wunde in ihrem Leben.
Das heißt, es geht im Grunde darum, so eine Art bei Lebensqualität so eine Art Spagat zu finden zwischen dem, was der Betreute sich vielleicht wünscht, weil er jetzt gerade aktuell irgendwie manisch ist und so eine Hochphase zum Beispiel erlebt, was ihn aber ja auch schädigt oder schädigen kann, wie in dem Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, und dem, was so ein bisschen, weil es geht ja in der rechtlichen Betreuung auch ganz oft darum, den Menschen wieder in ein gesellschaftliches Leben zurückzuführen, bestmöglich, also wenn es möglich ist natürlich. Und da so diesen Spagat zu finden zwischen dein Verhalten aktuell ist nicht gesund, schädigt dich vielleicht und den gesellschaftlichen Ansprüchen, nenne ich es jetzt mal. Das ist natürlich ein böses Wort und negativ behaftet auch, aber es geht ja schon darum, dass da ein Mensch ist, der alleine nicht zurechtkommt, deswegen eine rechtliche Betreuung hat und mit dem Instrument ja schon dafür gesorgt werden muss, dass der Mensch eben wieder selbstständig lebensfähig wird und somit auch gesellschaftlich integrierbar ist. Und da den Spagat zu finden, das ist Sinn und Zweck im Grunde von der rechtlichen Betreuung.
Ja, wobei ich sagen muss, das ist natürlich ein absolutes Extrembeispiel. Ne? Das ist ja auch nicht, dass das jeden Tag passiert, dass Menschen einfach in einer psychischen Ausnahmesituation sind. Zum Glück, weil sonst würde ich wahrscheinlich selber auch mal behandlungsbedürftig sein, das nicht mehr schultern können. Nee, ich gebe dir völlig recht. Es geht ja schon darum, auch zu gucken, wie kann man einfach Teil auch des Ganzen sein. Und da erlebe ich einfach, dass Arbeit beispielsweise ganz wichtige Funktionen auch für die Klienten da erfüllt. Zum einen monetär, dass sich das Einkommen verbessert, aber auch, dass es sinnstiftend ist, dass man weiß, warum bin ich denn überhaupt auf diesem Planeten, dass ich eine Aufgabe habe. Ich habe meine Nische gefunden. Und ein Klient zum Beispiel ist auch in einer Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe tätig und arbeitet dort in dem Bereich Stuhlflechterei. Und das ist ein Kunsthandwerker. Das ist unglaublich, was dieser Mann dort macht. Vielleicht kennt der eine oder andere noch so diese alten Kaffeehausstühle, Wiener Geflecht, mit diesen Reisigstreifen, die als Rückenlehne oder als Sitzfläche fungieren. Und er macht das bei Bänken, die 100 Jahre alt sind, mit einem Sterngeflecht, wo in der Mitte so ein Holzstück ist. Und von dort aus geht dann so das Sterngeflecht. Und der verbringt da 3 Monate an solchen Stücken. Und das sieht unglaublich toll aus. Und das ist so eine Fähigkeit, die er da entwickelt hat. Und da kriegt er so viel Bestätigung über die Arbeit. Das hätte er auf dem ersten Arbeitsmarkt nie erreicht. Ja, Arbeit ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Weil ich erlebe selten, dass... Doch, mir fällt noch ein Beispiel ein. Es gibt ein ganz tolles Projekt hier in Dresden, das nennt sich Kulturloge. Und da können Menschen, die Transferleistung bekommen, sei es jetzt Bürgergeld, Grundsicherung oder auch Wohngeld, die einfach ein geringes Einkommen haben, sich dort anmelden und kriegen Karten von kulturellen Veranstaltungen für umsonst. Und das ist ja auch nochmal eine Teilhabe an Gesellschaft, nochmal im kulturellen Bereich, der vielleicht sonst in diesem Personenkreis verschlossen wäre. Das ist halt auch nochmal eine ganz tolle Initiative, dass da einfach auch nochmal, ja, es ist ein absolutes sinnhaftes Erleben, ja auch auf ein Konzert zu gehen, ins Theater zu gehen. Eine Klientin von mir hat mir das jetzt erzählt, dass sie zum Beispiel beim Bürgerchor der Stadt Dresden mitmacht. Da können jeder, der Lust hat und Spaß am Singen, kann sich da einfach sammeln und mitmachen. Und da sind wir so ins Gespräch gekommen. Da fiel mir das ein, wenn sie so Kultur interessiert ist, ob dann nicht auch eine Anmeldung bei der Kulturloge für sie ja auch ganz interessant wäre. Und da hat sie ganz große Augen gemacht und hat sich total gefreut, dass wir gleich die Anmeldung gemacht haben. Also so kann Teilhabe in der Gesellschaft ja dann eben auch gelingen.
Also durch kleine Kleinigkeiten, aber auch nochmal kurz zur Arbeit zurück. Es geht ja in dem Fall jetzt nicht darum, dass jemand 40 Stunden die Woche irgendeinen hochanspruchsvollen Job leistet. Da geht es ja in den meisten Fällen gar nicht drum, sondern es geht einfach darum, irgendwas zu machen, was dem Menschen oder machen zu können, was dem Menschen Spaß macht, was er vielleicht gut kann, um dadurch Bestätigung zu erhalten von seinem Umfeld, von seinem Arbeitsumfeld oder auch fremden Menschen, um da ja auch so dieses Selbstwertgefühl dann zu stärken. Weil wenn das Selbstwertgefühl gestärkt wird, dann entstehen ja innere Kräfte bei den Menschen in den meisten Fällen, was dann wieder auch gut für die Betreuung ist, weil man dann besser vorankommt oder andere Perspektiven sich auch ganz oft öffnen. Und ja, also davon gehe ich jetzt aus, dass mit Arbeit wirklich nicht diese 40 Stunden, um das nochmal klarzustellen, das ist natürlich in den wenigsten Fällen der Anspruch.
Sowohl als auch. Also ich habe Klienten, die tatsächlich auf dem ersten Arbeitsmarkt nochmal eingestiegen sind, auch wenn es Hilfsarbeiten waren. Aber es ist natürlich monetär einfach auch mit einem Teilzeitjob 30 Stunden. Da kommt natürlich nochmal was anderes zusammen, als im Bürgergeldempfang zu sein. Gleichwohl habe ich natürlich auch Klienten, die aufgrund ihrer Behinderung, Erkrankung nicht in der Lage sind, den Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Und da gibt es natürlich Erprobungsmöglichkeiten. Es gibt hier das arbeitstherapeutische Zentrum oder auch berufliche Trainingszentrum hier von einem Anbieter in Dresden, wo wirklich über einem halbes Jahr geguckt wird, auch mit Praktika, wo sind die Grenzen und wo sind aber auch die Möglichkeiten. Und dann gibt es einfach eine Empfehlung, was einfach möglich ist. Und ja, einige Klienten sind tatsächlich dann auf dem sogenannten dritten Arbeitsmarkt, nämlich in der Werkstatt für behinderte Menschen, was einfach halt auch ein geschützter Arbeitsbereich ist, wo die Tätigkeit an sich leichter ist, wo es vermehrt Pausen gibt, wo es mehr Urlaubstage gibt. Aber man gleichzeitig auch kritisch hinterfragen könnte, naja, ist das nicht eine Separierung, wenn die Menschen, die eigentlich doch integriert werden sollten, eigentlich der Gesellschaft ja auch ferngehalten werden, indem sie halt in so einer Inseltätigkeit ja auch beschäftigt sind, nämlich in so einer extra Werkstatt für behinderte Menschen. Das ist ja genauso wie mit der Integration im schulischen Bereich, wo man ja auch sagen könnte, brauchen wir denn Förderschulen, dass diese Menschen, die einen anderen Bedarf haben, nicht in den Regelschulen sind. Ja, großes Thema, kann man ja sehr kontrovers diskutieren. Und ich muss auch sagen, dass über die Jahre hinweg, dass die Werkstätten ja auch, also die Behindertenwerkstätten ja auch Wirtschaftsbetriebe sind und die zunehmend natürlich auch einen Druck haben, wirtschaftlich zu funktionieren. Es ist ja nicht so, dass die einen Haufen Zuschüsse vom Staat bekommen und dann können sie die Leute beschäftigen. Die müssen ja tatsächlich wirtschaftlich verwertbare Arbeit auch leisten. Ein kleines Beispiel, wie absurd die Situation dort ist. Eine Werkstatt hat Teile von Bosch bekommen für so eine Akku-Bohrmaschine, wo dieses Bohrfutter zusammengesetzt wird. Und diese Aufträge werden nach und nach nicht mehr vergeben. Die gehen jetzt nach Osteuropa, weil dort die Produktion günstiger ist als in einer deutschen Behindertenwerkstatt. Und das zeigt ja auch so das Dilemma, in dem sich ja die Werkstätten auch befinden, auf ja Arbeit zu akquirieren, die aber trotzdem ja noch gut bezahlt wird. Das Thema Integration ist ja auf so vielen Ebenen auch greifbar und umsetzbar. Und ich glaube, da kann man wirklich einfach nochmal, kannst du ja auch eine eigene Folge nochmal zu machen. Ich finde es ja total spannend. Ich bin ja studierter Diplom-Heil- und Behindertenpädagoge. Und das Thema treibt mich ja schon seit meinem Studium Mitte der 90er Jahre um. Und meine Frau, die das Gleiche studiert hat, ist in einem integrativen Kindergarten tätig. Und sie sieht natürlich auch die Chancen, aber gleichzeitig auch die Grenzen, die beispielsweise die Integration von den behinderten Kindern in der Regelschule ja auch mit sich bringt. Das kann man wirklich sehr kontrovers diskutieren.
Ja, das stimmt. Wir sind jetzt zeitlich am Ende von dieser Folge. Ich würde sagen, wir reden einfach noch weiter und diese Folge, das, was wir jetzt reden, erscheint dann in 2 Wochen.
Ja, vielen Dank, Madeline. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke bis hierhin.
Das war Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Rechtliche Betreuung betrifft viele, doch zu selten wird sie besprochen. Jede Stimme, kritisch oder konstruktiv, macht sie sichtbarer. Hast du Fragen, Erfahrungen oder Feedback? Schreib mir gern auf madlin-frühwein.de. Bis zur nächsten Folge.